Ja, wir können im Frühling, wie Fleur das gesagt hat, die Schönheit der Natur genießen und beobachten. Es gibt ein altes Kirchenlied, da heißt es: Schönster Herr Jesu. Und da wird verglichen, dass er schöner ist noch als die schöne Natur. Das finde ich auch schön, dass wir eingeladen sind, im Gottesdienst auch der Schönheit Gottes zu begegnen, indem wir ist, was ihn ausmacht. Und wir wollen, bevor wir auf die Predigt hören, einfach nochmal stille werden, dass jeder Jesus Gott das so sagen kann, was ihn gerade bewegt, was er auf dem Herzen hat, Gott vielleicht loben kann, anbeten kann, mit den eigenen Worten, denn wir haben es ja gerade gesungen, keiner ist wie er, von da dürften die Worte eigentlich nicht ausgehen. Lasst uns einen Moment stille werden. Herr, wir danken dir für den Frühling, der jetzt beginnt. Wie Fleur uns das so deutlich gemacht hat, kann man so die Schönheit der Natur, das neue Leben bewundern und sich freuen. Das tut auch gut. Und ich danke dir, dass wir in dem Gottesdienst die Gelegenheit haben, auch deiner Schönheit zu begegnen, durch Lieder, durch Gebete, durch das, was du uns zu sagen hast. Herr, wir wollen dich loben und preisen. Viel in der Welt ist nicht in Ordnung, vieles setzt uns auch zu, vielleicht auch persönlich. Und doch bist du der Herr, der Freudenmeister, der, dem wir verehren und dem wir Lob und Dank geben können. Und das wollen wir auch tun, Herr. Wir wollen dich loben und preisen, dir die Ehre geben. Mit den Liedern, die wir jetzt gesungen haben, mit unserem Leben lädst du uns ein, das zu tun. Hilf uns, ein gutes Zeugnis für dich zu sein. Und danke, Herr, dass wir ja, deiner Schönheit, deiner Gegenwart jetzt begegnen dürfen, dass du hier bist, dass du Interesse an uns hast und wir ja, sind offen für das, was du uns mitgeben willst. Nochmal Lob und Dank und Preis sei dir, Herr. Amen. Ja, mit menschlicher Größe, manche haben da keine Scham. Ein ehemaliger Präsident, der vielleicht wieder gewählt wird, konnte sagen, ich bin die bedeutendste Persönlichkeit der Welt. Stimmt ja auch irgendwie für einen amerikanischen Präsidenten. Er wollte aber auch gleich am Mount Rushmore ein fünftes Bild einprägen lassen, sein eigenes. Von Boxern kennt man das auch, wenn die so auftreten vor Kämpfen, dann plustern sich so auf. Muhammad Ali oder Cassius Clay, das war auch seiner, der lief dann immer mit Siegerpose rum und gesagt, ich bin der Größte der Welt und meinte das wahrscheinlich auch ein Stück weit ernst. Gut ist, wenn solche Menschen auch mal heruntergeholt werden in die Realität des Lebens, wenn sie vom hohen Ross herunter müssen. Also der Muhammad Ali ist einmal Flugzeug geflogen, also sicher öfters, aber einmal auf dem Höhepunkt seiner Karriere war er ein bisschen stolz geworden. Das Flugzeug sollte so langsam starten, die Stewardess kam vorbei und sah, dass er nicht angeschnallt ist. Sagt, bitte legen Sie einen Sicherheitsgurt an, wir starten jetzt. Und dann meinte er nur, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Und da hat sie schlagfertig geantwortet, Superman braucht auch kein Flugzeug, der kann fliegen. Jetzt schnallen Sie sich bitte an. So sieht die Realität aus. Ne? Man fühlt sich manchmal super, aber so super ist das manchmal nicht. Also so exzentrisch, so narzisstisch sind wir wahrscheinlich nicht, ne? Dass man sich so aufplustert und aufbläst. Aber Jesus weiß, dass es trotzdem eine Gefahr ist für Menschen, für dich und mich, wenn man größer von sich denkt, als man ist. Oder, ja. Und dieser Text heute geht in diese Richtung. Er berichtet uns von einer Begegnung, die Jesus mit den Jüngern hat. Und wir können sie hier lesen, Markus 9, die Verse 33 bis 37. Da heißt es, sie kamen nach Kapernaum oder Kapernaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte er sich hin, rief die 12 Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Also Jesus nennt hier, man merkt das sofort, eine Norm, die abweicht von dem, was in der Gesellschaft so bekannt ist oder gelebt wird. Er spricht von einem Preis, nämlich dass Nachfolge bedeutet, eine andere Wertung vorzunehmen als das, wie die Welt es lebt. Und er spricht darüber, wer der Größte ist. Und das wollen wir uns heute mit vier Gedanken anschauen. Den ersten habe ich mal überschrieben, Gottes Wort als Prüfkriterium. Also stellt euch vor, drei der Jünger hatten jetzt so eine Gipfelerfahrung mit Jesus gemacht. Also Jesus hatte drei mit auf den Berg genommen und sie sehen, wie Jesus verwandelt wird, erleuchtet, so weiß, dass man kaum hingucken kann. Zu Jesus kommen Elia und Mose als Vertreter des Gesetzes und der Propheten. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel. Wir lesen das in Markus 9, Vers 7, in dem gleichen Kapitel früher. Da spricht Gott, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann verschwinden Mose und Elia und nur Jesus ist noch da. Also man könnte sagen, es fokussiert sich alles auf Jesus. Nur Jesus ist wichtig. Die anderen sind jetzt weg, Jesus bleibt. Auf ihn sollen sie schauen, die Jünger, die drei sollen verstehen, Jesus ist wirklich der Messias. Er ist der Herr, der, auf den wir gewartet haben. Die dürfen so einen Blick in den Himmel werfen, was ganz Besonderes. Auf der anderen Seite sind solche Gipfelerfahrungen für uns ja ganz gut. Wenn man mal irgend so was Besonderes mit Gott erlebt hat oder Gott einem ganz nahe kommt, das tut gut, das braucht man. Das hilft einem manchmal, so rauszukommen aus dem Loch, so einen Blick in den Himmel werfen zu dürfen, das ist schön. Das Problem ist nicht, dass die drei mit Jesus auf dem Berg waren, sondern das Problem ist, dass die anderen neun nicht mit Jesus auf dem Berg waren. Wisst ihr, während Jesus mit den drei auf dem Berg dieses schöne Erlebnis hatte, sind neun andere Jünger unten und bemühen sich, einen Jungen, der mondsüchtig ist, steht da, der einen bösen Geist hat, dem zu helfen und sie können es nicht. Die einen Jünger erleben so eine Himmelerfahrung und die anderen Jünger erleben Scheitern. Und in diesen Erfahrungen, kurz danach, spricht Jesus jetzt das zweite Mal von seinem Sterben. Er stellt euch vor, die waren gerade so ein Himmelerlebnis, die anderen ein bisschen nicht. Aber dann berichtet Jesus davon, dass er sterben muss. Das zweite Mal berichtet er es seinen Jüngern. Das passt so irgendwie gar nicht zusammen, so ein Hoch für manche und dann kommt so eine Botschaft. Und die Jünger, sie verstehen es nicht. Die Jünger überlegen sich nämlich was ganz anderes, die beschäftigt was ganz anderes. Für sie war klar, wenn Jesus der Messias, der Retter ist, dann geht es darum, wer nah bei Jesus sein darf, wer der Erste sein darf, der Größte sein darf, was Besonderes sein darf. Das ist das, was sie bewegt. Ihre Vorstellungen passen gar nicht zu dem, was Jesus gerade gesagt hat. Und vom Verhalten der Jünger kann man so eine erste Lehre ziehen, die gar nicht im Text steht, aber eigentlich die Grundlage im Hintergrund mitschwingt, dass wir aufpassen müssen, dass unsere Überzeugungen, die wir manchmal haben vom Glauben, nicht wichtiger werden als das, was Jesus sagt. Jeder von uns hat Glaubensüberzeugungen, die brauchen wir auch. Wichtig ist aber, dass die nicht einen Rang einnehmen, der ihnen gar nicht zusteht. Die Jünger müssen eigentlich alles, was sie tun, immer wieder vor Gott verantworten, von Gott her korrigieren und prägen lassen. Alle unsere Glaubensüberzeugungen brauchen eine Korrektur, immer. Und die Korrektur deiner und meiner Glaubensüberzeugung ist nicht meine Meinung, sondern das ist Gottes Wort. Sie hätten auf das hören müssen, was Jesus gesagt hat. Denn diese Korrektur, wenn der Heilige Geist uns korrigiert, macht er das normalerweise fast immer durch sein Wort. Johannes 17, Vers 17, hohepriestliche Gebet, sagt Jesus, heilige sie durch die Wahrheit. Und dann sagt er, dein Wort ist Wahrheit. Also was die Jünger und wir lernen müssen, obwohl es gar nicht im Text steht, aber der Vorlauf ist, unsere Überzeugungen nochmal sind nie so wichtig wie das, was Gott sagt. Wir müssen der Schrift mehr vertrauen als unseren Überzeugungen von der Schrift. Wir müssen sie prüfen. Der Gründer der freievangelischen Gemeinde, Hermann Heinrich Grafe, der hat das einmal so zitiert, wir lesen es hier, Und wenn alle Kirchenväter, Reformatoren, Prediger Nein sagten und die Bibel sagt Ja, so gilt der letzteren Stimme und mir gebührt's, die Hand auf den Mund zu legen und kindlich zu glauben. Die Bibel verbietet uns nicht das Denken, aber sie sagt, es muss eine Norm geben, die über dem steht, außer mir ist. Ich brauche einen Kompass, der größer ist als ich. Und das ist für uns Christen Gottes Wort. Wir haben inzwischen viele Podcasts, christliche Videos, YouTube. Man kann sich ganz viel aneignen von Dritten, von anderen Leuten. Und das ist auch gut und hilfreich. Dafür können wir dankbar sein, dass es das gibt. Aber eines darf nicht passieren, dass ich nur noch Bibel höre über Dritte, über das, was andere sagen, sondern ich muss selber auch immer wieder in der Lage sein, mich korrigieren zu lassen durch selber Lesen in Gottes Wort. Ich sage das, obwohl ich selber Pastor bin, sowohl meinen Pastoren sind, Lehrer, Podcaster oder wer auch immer, wir sind fehlbar. Gottes Wort nicht. Und darum ist es gut, das als Maßstab zu haben. Das hätten die Jünger gebraucht. Weil sie es nicht tun, ergibt sich jetzt dieses Geschehen. Der zweite Gedanke, Streben nach Größe als Gefahr. Also wie kommt es jetzt zum Streit der Jünger, wer der Größte ist? Man kann das von dem, was ich gerade geschildert habe, eigentlich ganz gut erklären. Die drei, die mit Jesus was Besonderes erlebt haben und die neun, die das Gegenteil erlebt haben, ihr Scheitern gesehen haben. Und bei den neun mag, das steht nicht da, aber ich kann mir es gut vorstellen, ein Stich im Herzen zurückgeblieben sein. Warum hat Jesus eigentlich dieses Erlebnis nur den Dreien gegönnt? Wieso durften wir nicht mit auf den Berg? Warum nur die drei und nicht alle zwölf? Es gibt keine Antwort im Text, warum Jesus das so gemacht hat. Und wisst ihr, die Erfahrung bei Christen ist so, manchmal machen manche Christen so Bergerfahrungen und andere nicht. Und Gott erklärt uns auch nicht, warum das so ist. Manchmal ist es so. Und das kann man so hinnehmen. Aber eines darf man nicht machen, das wird gefährlich, wenn man daraus Schlussfolgerungen zieht, die eben falsch sind. Wie die drei vielleicht hätten folgern können, die neun über die drei hätten folgern können, die drei sind von Gott bevorzugt. Die haben was erlebt, was ich nicht erlebt habe. Und die drei haben vielleicht gedacht, ja, das liegt daran, dass wir eben was Besonderes sind. Darum hat Jesus uns mitgenommen. Schließlich sollen wir mal die Gemeinde leiten. Wenn man auf solche Gedanken kommt, dass man besser ist als andere oder andere sagen, ich bin schlechter als sie, dann kann es problematisch werden. Also, es mögen solche Gedanken sein, warum die plötzlich darüber diskutieren, wer der Größte ist, um die Rangordnung diskutieren. Implizit verbunden die Frage, wenn wir wissen, wer der Wichtigste ist, wer ist dann vielleicht auch der Unwichtigste von uns? Das ist sehr menschlich gedacht. Also, anstatt zu hinterfragen, was Jesus eigentlich gesagt hat, reden Sie nur noch darüber, wer später etwas zu sagen hat, wer etwas zu bedeuten hat, wer groß ist. Und damit guckt der Stolz letztlich durchs Fenster. Der Stolz zeigt sein hässliches Gesicht, wenn Menschen meinen, besser zu sein als andere. Wenn man darauf sich ausrichtet, wer größer ist, wer wichtiger ist, dann ist man gefährdet vom Stolz. Stolz heißt nämlich, seine eigene Meinung zu überhöhen und andere Menschen sozusagen mit ihrem abzuwerten, klein zu machen. Das geschieht hier und das prangert Jesus an. Und Stolz ist gefährlich. Der höchste, beeindruckendste Engel in der Bibel, Luzifer, erscheitert aufgrund seines Stolzes. Er möchte sein wie Gott. Und darum scheitert er. Die Menschen scheitern letztlich, die Ursünde, sie wollen sein wie Gott. Sie werden stolz und überheblich. Stolz findet man überall. Wir haben alle damit zu kämpfen. Jeder möchte sich in ein gutes Licht stellen, gut dastehen. Man möchte einen guten Einfluss haben auf sich, auf andere und führt das dann auf seine eigenen Fähigkeiten zurück. Martin Luther, unser Reformator, hat einmal einen Satz gesagt, Ich fürchte den Papst und alle Bischöfe nicht so sehr wie mein eigenes stolzes Herz. Wir haben gelernt, den Stolz vielleicht nach außen zu verbergen, aber jeder hat manchmal solche Gedanken im Herzen, die Jünger auch, wenn sie fragen, wer ist der Größte. Denn dann kann man vielleicht manchmal sagen, wenn man sich vergleicht mit seinen Kollegen, ich mache das eigentlich besser als mein Kollege. Ich glaube, ich bin begabter als der. Ich bin qualifizierter. Und wenn dann noch Leute zu einem kommen und einem sagen, ich komme viel lieber zu Ihnen als zu Ihrem Kollegen, das ist ja schön, aber man kann sich das auch zu sehr zu eigen nehmen und dann stolz werden, weil man denkt, ja, eigentlich hat er ja recht, ist er so. Er hat es erkannt. Jesus ist so hartgleich, weil Stolz wie ein Gift ist, das unsere Beziehung mit Gott vergiftet, die Beziehung zum Menschen. Man könnte sagen, Stolz ist wie so ein Gift, das ins Festessen kommt und das ganze Festessen dadurch nicht mehr genießbar ist. Stolz vergiftet die größten Talente und die schönsten Taten macht es sinnlos. Darum sagt Jesus so deutlich hier in Matthäus 23, das fand das Bild sehr schön, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Mancher Radfahrer muss sich erst den Kopf anschlagen, um zu erkennen, der Stolz hilft mir nicht weiter. Es gibt auch die Geschichte von, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, von zwei Enten und einem Frosch, die fand ich auch schön. Zwei Enten und ein Frosch leben glücklich in einem Teich. Es wird langsam wärmer und wärmer, das Wasser wird immer weniger und schließlich kommen sie an einen Punkt, wo sie sagen, wir können hier nicht bleiben. Für die Enten ist zu wenig Wasser, für den Frosch auch. Da sie gute Freunde sind, überlegen sich eine gute Lösung. Also die beiden Enten stecken sich in jedem Schnabel einen Stock, der Frosch mit seinem Mund an den Stock dran. Sie fliegen los und ein Bauer sieht oben zwei Enten mit dem Frosch am Stock und ruft da hoch, meine Güte, das ist eine coole Idee, wer ist denn darauf gekommen? Und der Frosch, genau, so ist es manchmal. Gott, wer stolz ist, wird manchmal runtergeholt, muss auf der Nase landen, tut sich manchmal weh. Und das Problem ist, mit dem Stolz tun sich besonders Menschen schwer wie wir, die vielleicht im Beruf erfolgreich sind, die viel Geld haben, die gut verdienen, die eine gute Bildung haben. Gerade wir müssen darauf achten, dass wir dem Stolz nicht sozusagen erliegen. Denn wer nach eigener Ehre strebt, findet keine Anerkennung bei Gott. Das muss man so hart sagen. Jesus sagt zu den Pharisäern, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wer selber groß rauskommen will, er erntet bei Gott keine große Anerkennung. Das ist diese harte Botschaft, die die Jünger hier lernen müssen. Was hilft dagegen, nicht zu vergessen, dass man selber das gar nicht erarbeitet hat. Die drei, die mit Jesus auf dem Berg waren, das war nicht ihre Leistung. Jesus hat sie einfach mitgenommen. Er hätte auch drei andere nehmen können, aber er hat gerade die drei mitgenommen und nicht andere. Und daran muss man sich erinnern, wenn man etwas erreicht, auch für Gott, es ist ein Geschenk. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Schildkröte auf einem Pfosten. Wie ist die Schildkröte da hochgekommen? Vermutlich nicht selber, aus, es wäre eine sehr begabte Kletterschildkröte, aber ich glaube, relativ jedem ist es ersichtlich, jemand hat die Schildkröte auf diesen Pfosten gesetzt. Und jemand, der mal sehr erfolgreich war, hat gesagt, das Bild hat er sich aufgehängt im Büro. Und jedes Mal, wenn er daran denkt, wie gut er in seinem Geschäft ist, schaut er auf dieses Bild an die Wand und ihm fällt auf, jemand hat ihn dort hingesetzt, so wie diese Schildkröte auf den Pfosten. Das ist wichtig für uns Menschen, dass wir das nicht vergessen. Die Ehre und der Ruhm gehört Gott und nicht uns. Das im Blick zu behaben. Jeglicher Stolz im Reiche Gottes ist fehl am Platz. Und jetzt kommt Jesus und gibt ihnen das Gegenbeispiel im dritten Gedanken, Dienst für andere als Norm. Weil Jesus weiß, wie gefährlich Stolz ist, dass man sich auf die einstellt, wo man viel Anerkennung bekommt und Ruhm, wo man gelobt wird, wo man zur Geltung kommt. gibt da eine ganz andere Norm vor als die, die man kennt. Er macht deutlich, was wichtig ist. Und das macht Jesus sehr seelsorgerlich. Jesus spricht sie an, aber wo? Nicht in der Öffentlichkeit, wo alle das hören können. Der macht die sozusagen nicht rund vor den anderen, sondern im Haus, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, stellt er ihnen eine Frage. Und er fragt, was habt ihr untereinander besprochen? Und die Frage von Jesus beinhaltet nicht Wissen, sondern er weiß ganz genau, was sie besprochen haben, weil Gott ja das Herz der Jünger kennt. Und er möchte jetzt wissen, was sie besprochen haben. Und bezeichnet ist, die Jünger wissen genau, dass Jesus sie ertappt hat. Und was machen sie? Sie sagen gar nichts, weil sie sich schämen. Sie reden nichts. Sie schweigen. Und dann weist Jesus sie zurecht und gibt ihnen jetzt eine neue Ordnung. In Markus 9, Vers 35 sagt er, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Also ich habe gesagt, die normale Norm ist in der Gesellschaft, möglichst selber groß rauszukommen. Und Jesus dreht das jetzt um und sagt, wer bei Gott groß rauskommen will, der muss im Gegenteil klein werden, also den anderen dienen. Der soll nicht nach der ersten Stelle streben, sondern er soll ein Diener aller sein. Größe im Reich Gottes wird erworben durch Dienen. Und das war damals wie heute für viele Menschen schwer zu schlucken. Dienen ist nicht das Lieblingswort unserer heutigen Generation. Ich glaube, war es noch nie. Platon, ein griechischer Philosoph, hat das Denken der damaligen Zeit über das Dienen einmal so auf den Punkt gebracht: Wie kann ein Mensch glücklich sein, wenn er jemandem dienen muss? Das geht doch gar nicht. Wieso sagt Jesus hier sowas, was der normalen Empfindung so diametral entgegengesetzt ist? Warum fordert die Menschen auf, sowas Verrücktes zu machen? Weil es Jesus wichtig ist und weil es das Wesen der Nachfolge spiegelt. Das heißt ja so ein bisschen der Preis, ne? Was der Preis, die Nachfolge bedeutet, dass ich danach strebe, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn ich Jesus ähnlicher werden muss, dann soll ich auch in dem ähnlicher werden, wie er gelebt hat. Und Jesus war vor allem und zuerst ein Diener der Menschen. Als Jesus einmal sein eigenes Leben beschreibt, sagt er in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und Jesus hat das nicht nur gesagt, der hat das auch so gelebt. Er ging seinen Weg, ohne sich in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus konnte mal sagen, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ich bin einfach da, um den Menschen zu dienen. Ihm ging es nicht um Anerkennung, um Ehre. Um Jesus waren viele Menschen oft rum, aber er hat die Menge eigentlich nicht gesucht. Die kam zu ihm. Aber ihm ging es nicht darum, immer dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Im Gegenteil, manchmal hat Jesus gerade Menschen aus der Menge rausgenommen, um ihnen ganz persönlich zu begegnen. Jesus wandte sich denen zu, die Hilfe benötigten und von anderen ausgeschlossen waren. Und das sollen wir von Jesus lernen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sein sollen, dann sollen wir sozusagen Schritt für Schritt, Hand in Hand, mit Jesus mitgehen, den Weg, den er geht. Und der Weg Jesu geht immer zu den Menschen, um Menschen zu dienen, um Menschen zu helfen, um für Gott Menschen zu begegnen. Darum hat mal jemand den Satz gesagt, und das ist wirklich wichtig, das müssen wir Christen glauben, weil es dem so entgegenspricht, was die Welt sagt. Wir werden Jesus und Gott niemals näher sein, als wenn wir wie Jesus Gott lieben und den Menschen dienen und sie ehren. Also Gott ehren, den Menschen dienen. Wir werden nochmal Gott nie näher sein, als wenn wir wie Jesus Menschen und Gott lieben und den Menschen dienen. Wenn du also wirklich groß sein möchtest, die Größe erlangen willst, die Gott für dein Leben im Blick hat, dann geht das nur übers Dienen, sagt Jesus. Das ist der Preis. einen Weg zu gehen, der manchmal anders ist als das, was die Welt sagt. Ein Beispiel, so wie der Zahnarzt, der seine Praxis aufgibt, um sich um seine Alzheimer-kranke Frau zu kümmern, während alle um ihn herum, seine eigenen Kinder, seine Kollegen, alle Menschen sagen, das sei ein großer Fehler, er mache einen schrecklichen Fehler. Aber er erlebt das anders, erlebt, wie Gott ihn segnet auf diesem Weg. Und als seine Frau stirbt, er ihr sanft die Hände drückt, dann ist es ihm, als sieht er Jesu Tränen und Bewunderung für das, was er getan hat. Wisst ihr, das ist wirklich anders, als die Welt damit umgeht. Und das meine ich auch nicht böse. Ich sage es mal, ohne den Namen zu nennen, ich kenne eine Person im engeren Kreis, deren Frau auch Alzheimer krank, dement ist und nicht mehr zu Hause sein kann, weil es wirklich so schlimm ist. Die ist in einem extra Station, auf einer Station in einem Heim für Demenzkranke. Und erlebt das anders, dass er eine neue Freundin hat, während seine Frau da eben lebt. Und das tut mir weh, weil es wirklich jemand ist, den ich gut kenne. Aber ich kann es menschlich verstehen. Aber Jesus, der gibt was anderes vor. Selbst wenn dein Partner dir nichts mehr geben kann, ihm zu dienen und treu zu sein bis ans Ende. Das bedeutet zum Beispiel dienen. Dienen bedeutet einfach gesagt, den Willen Gottes erkennen und tun. Jesus ist das Ziel, alles geschieht für ihn und nicht für Menschen. Und nochmal, wenn man dienen so versteht, dann ist dienen nicht nur eine Last, sondern eigentlich es ist das größte Privileg, das Gott uns Menschen zugesteht. Denn du und ich, wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Ich habe es schon öfters mal gesagt, sin ergos, mit Gott zusammen etwas arbeiten. Diese Ehre, dieses Privileg gesteht Gott dir zu, dass du mit ihm zusammen etwas bewegen kannst im Leben anderer Menschen. Der vierte und letzte Gedanke, die Unbedeutenden als Maßstab. Was es jetzt bedeutet, den letzten Platz einzunehmen, macht Jesus nochmal deutlich mit einem praktischen Beispiel. Wir lesen das jetzt nochmal. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Also Juden und Römer sahen Kinder nicht gleich. Im Judentum waren Kinder schon was Besonderes. Jeder Jude wusste, Kinder sind ein Segen Gottes, ein Geschenk, ein kostbares Geschenk und etwas, was wertvoll ist. Und trotzdem lebten Juden zur Zeit Jesu das nicht mehr so, sondern sie waren geprägt teilweise durch die griechisch-römische Kultur und da galten Kinder relativ wenig. Kinder außerhalb der Schulfähigkeit, die waren nicht groß geachtet, wurden als belanglos angesehen. Es war so, Kinder waren am beliebtesten, wenn man sie nicht hörte und sie nicht störten. Das ist heute für manche Eltern noch so. Dann sind Kinder die Besten. Weil Kinder diesen Wert nicht hatten, den ihnen eigentlich zugestand, war es so, dass Schriftgelehrte, so wie Jesus war ja auch Rabbi, Schriftgelehrte niemals Zeit mit dem Kind verbrachten, mit dem Kind zu spielen, ihnen etwas zu lehren oder Zeit mit ihm zu verbringen, war einfach Zeitvergeudung. Erst wenn das Kind dann religionsmündig war, dann hat man auch als Rabbi sich mit den Kindern auseinandergesetzt. Vorher waren die unwichtig. Und wenn Jesus hier von den Kleinen spricht, von den Kindern, dann meint er nicht nur Kinder, sondern er steht stellvertretend für all die Menschen, die unbedeutend sind, die unwichtig zu sein scheinen, für die Vergessenen, Übersehenen. Im Prinzip sagt Jesus, den Niedrigen, denen, die in der Welt wenig gelten, denen soll unsere ganze Aufmerksamkeit gelten. Die soll man wertschätzen. Nicht diejenigen, die Macht und Einfluss haben, die soll man auch ehren, aber die können sich manchmal das auch Aufmerksamkeit kaufen, in Anführungszeichen. Um die muss man sich vielleicht nicht so kümmern, als um die, die wirklich den Arzt brauchen, die sagen, ich brauche jemand, an mir gehen alle Leute vorbei. Und das hat Jesus vorgemacht. Jesus sagt ihnen nichts, was er selber gelebt hat. Wir kennen die Geschichte von der Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Die muss zur Zeit Wasser holen gehen, wo sie wenig gesehen wird, weil die Menschen schlecht über sie reden. 5 Männer hat sie gehabt, 5-mal war sie verheiratet, mit dem 6. ist sie nicht zusammen. Alle gehen ihr aus dem Weg und Jesus als Jude geht zu der samaritanischen Frau, sitzt am Brunnen und beginnt mit ihr ein Gespräch, was für sie ganz erschüttert war. Was redest du mit mir? Und Jesus redet mit mir, kommt über das Wasser, auf das Wasser des Lebens. Er lehnt die Frau nicht ab und er bietet ihr das an. Sie kommt zum Glauben und diese Frau geht los, diese unbedeutende Frau. Lest mal das Kapitel in Johannes. Sie geht los und erzählt allen in ihrem Dorf von dem Messias, den sie getroffen hat, weil das für sie so verrückt war, dass er mit ihr redet. Oder wir kennen die Geschichte, wo Jesus an der Straße lang geht und der blinde Bartimäus da sitzt und anfängt zu hören, dass Jesus kommt. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Leute sagen, sei ruhig, der will nichts von dir wissen. Und er ruft noch lauter und schreit. Und Jesus sagt, wer hat da gerufen, bringt ihn zu mir. Der lässt sein Gewand liegen. Jesus fragt, was möchtest du? Ich möchte gern sehen. Und Jesus heilt ihn. Und etwas Ungewöhnliches hat er erlebt. Jesus geht nicht an ihm vorbei. Das ist etwas, was bis heute gilt, dass Jesus gerade für Menschen da ist, die wir vielleicht manchmal schräg ansehen oder gar nicht ansehen. Und er uns herausfordert, den Menschen so zu begegnen, wie er es tut. Wenn du heute hier bist und vielleicht sagst, ich bin so jemand, an dem alle Menschen vorübergehen oder ich habe ein schweres Los, manche Menschen mögen mich nicht für das, was ich getan habe, darfst du das mitnehmen? Jesus ist nicht so. Also Jesus möchte dir gerne begegnen. Und er möchte, dass du das hier so erlebst, dass auch wir dir so begegnen. Dafür kann ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber wir geben uns Mühe, hoffe ich, dass wir dir ähnlich begegnen können, wie Jesus das getan hat. Wo kannst du unbedeutenden Menschen dienen? Das könnte bei der Arbeit sein, für Menschen, die nicht beachtet werden. Wer kennt schon den Namen der Putzfrau an der Schule oder an der Uni? Wäre mal was Besonderes, den Namen zu lernen und der Person vielleicht mal Aufmerksamkeit zu schenken. Es können verschiedene Orte sein. Ich fand eine schöne Erzählung von einem jungen Mann, der von seiner Schulzeit berichtet, da war er schon Christ. Und der berichtet einfach von einem Tanzen in der Schule. Und ich fand das sehr schön, weil das ein bisschen was mit dem zu tun hat, um was es mir geht. Also das Tanzen wurde geübt und die Jungs mussten die Mädchen auffordern zum Tanzen und der Junge hat sich Gedanken gemacht, wie schwierig das für Mädchen ist, wenn die Jungs aussuchen dürfen, wen sie wählen, wie blöd das ist, wenn man gar nicht aufgefordert wird oder der Letzte ist oder übrig bleibt. Und dann hat er gesagt, manche bleiben übrig, werden gar nicht aufgefordert und er spricht dann von einem Mädchen, Marie. Stell dir vor, du wärst Marie, hat er gesagt. Marie war nicht hübsch, sie war auch nicht klug, geistreich war sie auf keinen Fall. Sie war nett, aber das reichte schon damals nicht aus. Also nett zu sein, ist vielleicht zu wenig. Und dann sagt er, ganz bestimmt war Marie nicht sportlich. Die hatte nämlich als Kind eine Kinderlähmung gehabt und deshalb ein Bein und ein Arm waren gelähmt oder nicht richtig bewegungsfähig. Und sagt, und um das Ganze abzurunden, sie war auch noch ziemlich, na sagen wir, kräftig. So. Und jetzt kommt seine Lehrerin ins Spiel, die weiß um das Mädchen und sie weiß, dass sie eigentlich zum Tanzen nie aufgefordert würde. Und weil sie weiß, dass der junge Christ ist, nimmt sie ihn an die Seite und sagt, du bist das nächste Mal dran, du darfst Marie zum Tanzen auffordern. Und das war für ihn nicht vorstellbar. Er sagt das so, es war ein Gedanke, der neu und unfassbar für mich war. Meinte sie etwa, ich sollte eine bessere, andere wählen als die beste, die hübscheste, die beliebteste? Das erschien mir wie das Außerkraftsetzen eines Naturgesetzes. Und dann tat meine Lehrerin etwas ganz Fieses. Sie sagte, ich müsse so handeln, ich sei ja schließlich Christ. Und dann kam der Tag, an dieser Tanzveranstaltung war, Und der Junge hatte immer noch gehofft, dass er aus der Nummer irgendwie rauskommt. Er hatte gehofft, vielleicht ist er ja der Letzte, der wählen darf, dann ist er nur noch das Mädchen da, dann hat er, kann er sagen, ich musste ja so, ne, dann wäre es einfach gewesen. Die Gnade hat ihm die Lehre nicht gewährt. Er war der Erste, der wählen musste. Und dann schreibt er, mit klopfendem Herzen stand ich da, alle Mädchenblicke waren auf mich gerichtet. Frau Jenkins sagte, okay Daniel, such dir deine Partnerin aus. Und ich sagte zögernd, ich wähle Marie. Und dann kommt jetzt die Reaktion, darum fand ich das so schön. Noch nie wurde eine so zögerlich an den Tag gelegte Geste dermaßen belohnt. Ich sehe ihr Gesicht immer noch ganz klar vor mir. Sie hob den Kopf und ihr Gesicht, gerötet vor Freude und Erstaunen, Verlegenheit zugleich, war das echteste Beispiel von reinem Glück, das ich bis dahin je gesehen hatte und auch danach nicht noch einmal erlebt hatte. Ihre Freude war so echt, dass ich wegschauen musste, weil ich wusste, dass ich sie nicht verdient hatte. Marie kam, nahm meinen Arm, während wir unsere Anweisung bekamen, und sie ging neben mir mit ihrem behinderten Bein und allem drum und dran wie eine Prinzessin. Glaubt es mir, wenn man Menschen dient, die übersehen werden, Menschen freuen sich, dass man sie wahrnimmt, dass man sich mit ihnen beschäftigt, dass man irgendwie investiert. Vielleicht wird die Freude nicht so groß sein wie hier, aber Jesus weiß, dass das Menschen das brauchen, auch ihn brauchen. Und dann sagt Jesus noch zum Abschluss diesen Vergleich. Jesus sagt, Liebe, die in seinem Namen an den Geringsten getan wird, ist so, als wenn man sie Jesus gegenüber selbst tut. Denn er setzt noch einen drauf, er sagt, das ist, als wenn du mir das für mich getan hast. Auch damit ist Jesus entgegengesetzt zu dem, was damals üblich war. Denn nach einem jüdischen Wort genießt derjenige besonders die Gegenwart Gottes, der einen hochgeehrten Schriftgelehrten zu Gast hatte und den versorgt hatte. Und Jesus sagt jetzt, gerade im Niedrigsten begegnet dir Gott. Also als ob man Jesus selbst diese Liebe erweist, sogar Gott dem Vater. Und dann sagt Jesus später mal im Gleichnis vom Weltgericht, diese uns bekannten Worte, Matthäus 25, denn ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann fragen die Gerechten, wann haben wir das dann gemacht? Du warst doch gar nicht da. Und dann sagt Jesus im Prinzip das, was in dem Text steht, als ihr euch um diese Menschen gekümmert habt, habt ihr euch um mich gekümmert. Also wenn wir anderen Menschen dienen, dienen wir Gott. Und wenn wir uns demütigen, ehren wir ihn. Ich fasse es nochmal so zusammen. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen deutlich machen. Jesus nachzufolgen hat einen Preis, nämlich den, dass wir anders leben sollen als das, was die Welt lebt. Es geht nicht darum, möglichst groß zu sein, bedeutend und wichtig, sondern Jesus hat gesagt, wir sollen den Menschen dienen. Wir haben gehört zuvor, dass man sein Verhalten an Gottes Wort prüfen muss, sein Denken, wir sollen Menschen dienen, wir sollen uns davor hüten, stolz zu werden, weil Stolz alles kaputt machen kann, was wir eigentlich für Gott erreichen wollen. Der Ruhm gehört ihm. Und nochmal, dienen ist bei Gott wirklich was Großes. Das müssen wir glauben, weil es so konträr ist zu dem, was sonst gesagt wird. Es ist etwas Großes und Bedeutendes, so sagt das Jesus. Und wenn Jesus das sagt, dann hat es Gewicht, weil er als Sohn Gottes das am besten beurteilen kann. Dienen ist der Weg, wie wir im Glauben wachsen. Und darum ist es so wichtig, da drin zu bleiben. Wer das nicht will, der darf sich nicht wundern, wenn er im Glauben stagniert. Wir sind eingeladen, den Rat Jesu zu beachten. Wer der Erste sein will, der soll der Diener von allen sein. Wir sollen aufmerksam sein für Menschen, die andere übersehen, und ihn dienen untereinander und auch da, wo Gott dich hingestellt hat. Möge Gott dich und mich dabei segnen. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für Jesus, der das so deutlich macht, dass ja, deine Rangordnung anders ist, wer der Größte im Reich Gottes sein soll. Der soll der Diener aller sein. Das fordert uns heraus, denn das ist eben, wie gesagt, nicht so, wie wir es sonst hören. Und du kannst uns helfen, dass wir uns an dir orientieren, der du selber ein Diener warst und der uns auffordert, sozusagen mit ihm unterwegs zu sein, zu den Menschen, gerade auch zu den Unbedeutenden, die sonst übersehen sind und übersehen werden. Hilf uns, dass wir ja, das besser hinbekommen. Behüt und bewahre uns vor Stolz, dass wir dankbar bleiben und dir immer wieder die Ehre geben und gib uns auch ja, das Kontrollmedium, das wir hier haben, die Bibel, dass wir es auch benutzen, um unser Leben daran zu prüfen. Das tut uns gut und das brauchen wir. Und ich danke dir, Herr, dass ja, du uns so gebrauchen kannst. Wenn wir uns dir zur Verfügung stellen, dann kannst du durch uns etwas bewegen. Vielleicht wie bei dem Mädchen beim Tanzen, wie der Zahnarzt, der ja, für seine Frau alles aufgegeben hat, um sie bis zum Ende zu begleiten und zu pflegen. Hilf uns, dass wir ähnliche Menschen sein dürfen, Menschen, die Ähnliches auf dem Herzen haben, die von dir da lernen. Und danke, dass wir das nicht alleine tun müssen, dass wir deinen Geist haben und dass da du da auch an uns wirkst und uns prägst und veränderst. Amen.